Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine große Begegnung des Glaubens und Wissens ist selten. Wir können, wenn sie einmal geschieht, darüber nie genug staunen. Es gibt aber auch kleine Begegnungen. Sie sind unscheinbar und geschehen fast alle Tage. Ähnlich ist es, wenn wir uns begrüßen. Das gehört zum Alltäglichsten. Aber welch ein Fest, wenn Eltern ihre entführten Kinder umarmen, wenn Männer, die schwere Kriegsjahre gemeinsam erlebt haben, sich nach 30 Jahren wieder begegnen. Heute kann natürlich kein solches Fest sein, aber ich möchte dennoch mit einem Gruß beginnen, der mehr ist als die Erfüllung einer Höflichkeitspflicht. Ich danke zunächst für die freundlichen Worte, mit denen mein lieber Freund Dietmar Bader mich willkommen geheißen hat. Ich begrüße aber auch Sie alle, die Sie mich eben mit Klatschen der Hände und freundlichen Blicken begrüßt haben. Aber es darf damit noch nicht gleich sein Bewenden haben. Wir wollen ja über eine Begegnung sprechen, die Begegnung des Glaubens und Wissens. Ich soll etwa eine Stunde auf Sie einsprechen und Ihr Anteil am Gespräch kann in dieser Zeit nur darin bestehen, dass Sie schweigend, aber doch im Herzen ein wenig mitsprechend zuhören. Wenn ich also zu Beginn nicht schon alles täte, was mir möglich ist, um grüßend auf Sie zuzugehen, gebe ich bereits zu erkennen, dass mir an einer persönlichen Begegnung mit Ihnen nichts liegt. Sollte ich Ihnen dennoch dann die Begegnung des Glaubens und Wissens nahebringen, die doch etwas Urmenschliches, ganz Persönliches ist. Man soll natürlich eine Begrüßung nicht überfordern. Sie ist nicht die Hauptsache, sondern eine Nebensache. Aber menschliche Begegnungen werden oft durch Nebensachen entschieden. Wenn sie scheitern, ist oft alles verdorben, selbst wenn die Hauptsache ganz gut präsentiert wird. Gelingen sie aber, ist man eher bereit, auch Mängel in der Hauptsache freundlich hinzunehmen und zu vergeben. Und ich muss jetzt schon für solche Mängel um Vergebung bitten. Denn ich weiß, das ist das gewaltige Thema. Begegnung des Glaubens und Wissens in der Zeit Alberts des Großen und in der heutigen Zeit. In einer Stunde nur höchst unzulänglich skizzieren kann. Daher bitte ich um Ihre freundliche Nachsicht. Es ist vielleicht gut, wenn ich Ihnen noch etwas genauer sage, was mein Gruß zu Beginn dieses Gesprächs bedeuten soll. Wenn ich einen Menschen nicht nur aus Routine, sondern von Herzen begrüße, dann bedeutet dies etwa, ich freue mich, dass du da bist. Ich finde es gut, dass es dich gibt. Es ist wunderbar, dass wir beisammen sind. Ich danke dir. Ich wünsche, dass es dir gut geht und du dich mit mir zusammen freuen kannst. Natürlich ist dabei vorausgesetzt, dass man diesen Menschen kennt, gut heißt und wirklich liebt. Wenn ich sie begrüße, kann ich leider nicht sagen, dass ich ihre Erfahrungen, Ansichten und Erwartungen an diese Stunde kenne. Sie sind mir unbekannt, im größten Teil wenigstens. Ich muss auch gestehen, dass ich bei der Vorbereitung dieses Vortrags ziemlich ratlos war, denn es handelt sich ja nun doch um einen recht schwierigen Versuch. Ich wusste nicht und weiß auch jetzt nicht, wie man Menschen etwas über die Begegnung des Glaubens und Wissens sagen kann, ohne mit ihrem Glauben und Wissen vertraut zu sein. Mir scheint, dass dies schwer, wenn nicht fast unmöglich ist. Ich bin sogar sicher, dass es misslingen muss, wenn die angesprochenen Menschen nicht bereit sind, mit viel Geduld zuzuhören und sich in die Begegnung des Glaubens und Wissens persönlich hineingeleiten zu lassen. Obwohl ich also die meisten von Ihnen nicht kenne, freue ich mich doch und gebe einfach einen Vorschuss und hoffe, dass Sie mir auch einen geben. Versuche Sie so anzunehmen, wie Sie gekommen sind und Ihren Erwartungen einigermaßen zu entsprechen. Vielleicht verstehen Sie jetzt schon ein wenig besser, wie sehr mir daran liegt, Sie gut zu begrüßen. Wenn der Gruß nämlich nicht nur einseitig bleibt, sondern wenn Sie ihn, was ich natürlich nicht erzwingen kann, von Herzen und in voller Freiheit persönlich erwidern, dann befinden wir uns bereits mitten in einer Begegnung des Glaubens und Wissens. Mein Gruß geht ja dann nicht mehr ins Leere, begegnet Ihrem Gruß. Der gemeinsame Gruß enthält die Freude, dass es diese Gemeinschaft, in der wir jetzt zusammen sind, gibt. Er enthält auch den gegenseitigen Wunsch, dass wir in dieser Stunde viel Wahres verstehen und zu viel Gutem ermutigt werden. Es ist wegen der schwierigen Gesprächslage notwendig, dass wir diesen Wunsch auch durch Zeichen zu erkennen geben, seien es auch nur Blicke, die zeigen, dass man noch immer dabei ist. Dass wir alles, was in unserer Kraft steht, tun, um diesen Wunsch auch zu erfüllen. Ein wenig Liebe muss dabei sein. Wir müssen uns wirklich zusammenschließen, denn der Weg, den wir zu geben haben, ist leider sehr steil. Doch der tiefste Sinn des gegenseitigen Grüßens ist damit immer noch nicht erschöpft, denn alles menschliche Wünschen gibt keine Gewähr, dass das Wünschenswerte wirklich geschieht. Die Kräfte können zu schwach, die Widerstände zu groß sein. Nur der Geber alles Guten kann es fügen, dass wir uns nicht nur freundlich zulächeln, sondern liebend eins werden im Verstehen des Wahren und im Tun des Guten. Möge Gott selbst es fügen, dass ich nicht über sie hinweg oder an ihnen vorbeirede und sie in ihren Erwartungen nicht völlig enttäusche, und dass auch Sie auf Ihre, die eigene Weise etwas von dem Geredeten verstehen und mit mir die wunderbare Einheit des Wahren und Guten erfahren und mit ihr übereinstimmen können. Dieses Gebet ist der verborgene Inhalt meines Grußes. Je herzlicher wir uns grüßen begegnen, desto mehr werden wir auch mit dem Geheimnis vertraut, das die Begegnung des Glaubens und Wissens ermöglicht. Denn die grüßende Begegnung gelingt ja nur so weit, als wir uns gegenseitig, sei es auch nur sehr anfänglich, ein wenig Glauben schenken. Die Liebe sollte uns so nahe zusammenführen, dass wir kein falsches Spiel oder ein bloßes Theater befürchten müssen, aber auch ein bestimmtes Maß von Wissen, das uns vor falschen Illusionen und Vorstellungen schützt, gehört mit hinein. Wenn wir uns nicht gegenseitig gläubig öffnen und unser Wissen einbringen, kommen wir nicht zusammen. Das gilt in dieser Stunde und in unzähligen anderen Lagen des Lebens, in denen eine Begegnung des Glaubens und des Wissens variiert wird. Daher schlage ich nun vor, dass wir uns zunächst etwas genauer über die Bedeutung der Worte Glaube und Wissen verständigen und darüber nachdenken, wie eine Begegnung des Glaubens und Wissens überhaupt geschehen kann. Danach soll in ganz großen Linien die Begegnung des Glaubens und Wissens in der Zeit Alberts des Großen dargestellt werden. Ich möchte hier den Rednern, die nach mir sprechen sollen, nichts wegnehmen und habe mich daher bewusst ein wenig eingeschränkt, um nicht das Ganze schon in diese eine Rede hineinzubringen. Zum Schluss ist dann einiges über diese Begegnung von Glauben und Wissen in unserer Zeit zu sagen. Kommen wir also zunächst zum ersten Teil. Da gegenwärtig vieles verwirrt ist, muss dargelegt werden, wie wir hier die Worte Glaube und Wissen gebrauchen wollen. Im alltäglichen Sprachgebrauch unterscheidet man kaum zwischen dem, was man glaubt und dem, was man vermutet und dem, was man annimmt oder meint oder wovon man überzeugt ist. Man sagt zum Beispiel, ich glaube, dass es heute schön wird, leider heute nicht der Fall, aber ich glaube bedeutet dann eben, ich vermute, ich nehme an, ich meine, ich bin überzeugt, aber mit dem leisen Hintergedanken, ich kann mich natürlich auch sehr täuschen. Wer dagegen etwas sicher weiß, wird dieses Wissen normalerweise, wenn er die Sprache beherrscht, nicht als Glauben bezeichnen. Es wird also nur selten vorkommen, dass jemand sagt, ich glaube, dass 2 mal 2 4 ist. Aber in weniger klaren Fällen, wo die Grenze zwischen Glauben und Wissen nicht sichtbar ist, mag es durchaus geschehen, dass man etwas, was wirklich gewusst wird, als Glauben bezeichnet. Wenn wir hier aber das Wort Glaube gebrauchen, bezeichnen wir damit immer den Glauben im strengen Sinn, der sich von einer bloßen Vermutung, Annahme, Ansicht, Meinung oder persönlichen Überzeugung klar unterscheidet. Nun versuche ich, ein wenig zu umschreiben, was der Glaube im strengen Sinn ist. Es kann leider nur etwas umständlich geschehen. Nehmen Sie es nicht übel, versuchen Sie wohlwollend dem nachzudenken. Der Glaube im strengen Sinn ist eine Begegnung mit der Wahrheit, in der uns der geglaubte Sachverhalt nicht als solcher unmittelbar gegenwärtig ist, sondern durch eine Person, die darum weiß, so glaubwürdig bezeugt wird, dass wir ihn fest und ohne Angst vor Irrtum für wahr halten können. Dies ist vernünftigerweise nur möglich, wenn eine persönliche Liebe uns gewissermaßen einen Zugang in das Innere des Zeugen verbindet, wenn die Liebe uns darüber Gewissheit schenkt, dass dieser Zeuge in dem Augenblick, in dem er uns etwas bezeugt, uns nicht belügt. Nur die persönliche Liebe kann uns den Zugang zum Herzen des Zeugen öffnen und mit seinem Geist irgendwie eins werden lassen. Und nur daraus kann die Gewissheit entspringen, dass der Zeuge uns im Blick auf einen bestimmten Sachverhalt sein Wissen unverfälscht mitteilt. Es mag sein, dass der Glaube in diesem strengen und eigentlichen Sinn nur relativ selten vorkommt. Man kann auch vermuten, dass in den meisten Fällen das, was wir alltäglich als Glaube bezeichnen, kaum mit einer persönlichen Liebe zu einem Zeugen verbunden ist und daher auch kaum über eine mit einem gewissen Engagement vertretene Meinung oder Überzeugung hinausgeht. Zur Vermeidung von Missverständnissen müssen wir jedoch unablässig hier auf den Unterschied zwischen Glauben und Meinen aufmerksam machen. Es ist ein Unterschied, der heute durchgehend vernachlässigt wird, sodass zahlreiche Missverständnisse entstehen. Man verwechselt zum Beispiel die Bezeugung der Glaubenswahrheit mit einer bloßen Lehrmeinung und meint dann natürlich, dass in diesem Bereich, in dem alles nur Meinungen sind, niemand durch irgendeine Maßnahme hindernd eingreifen dürfe. In unserem Zusammenhang ist außerdem der Unterschied zwischen dem menschlichen und dem göttlichen Glauben bedeutsam. Wir sprechen von einem menschlichen Glauben, wenn der Zeuge, der den Sachverhalt weiß und bezeugt, ein Mensch ist. Dieser menschliche Glaube spielt in unserem Zusammenleben, besonders im Vorgang des Lehrens und Lernens, aber auch im alltäglichen Umgang der Menschen miteinander, eine gewichtige Rolle. Wir können ohne dieses menschliche Glauben, sei es nun echt oder auch nur halbwegs echt, überhaupt nicht reifen. Aber in unserer jetzigen Erörterung geht es hauptsächlich um den göttlichen Glauben. Von einem göttlichen Glauben können wir nur sprechen, wenn Gott selbst uns in seiner eigenen verborgenen Weise als der Zeuge begegnet, der einen Sachverhalt weiß und uns diesen Sachverhalt durch die Gegenwart seines Heiligen Geistes mitteilt. Wenn wir das sagen, dann werden sehr viele Menschen heute sofort unwillig werden oder zumindest es als unbeweisbar ansehen und eben abwinken, wenn jemand vom göttlichen Glauben zu reden beginnt. Wir müssen auch zugeben, dass der göttliche Glaube in einem unendlich tieferen Sinn als der menschliche Glaube ein Geheimnis der Liebe ist. Ein Geheimnis der Liebe Gottes, in dem seine Gnade mit unserer Freiheit einmalig zusammengeht und so zusammengeht, dass wir es nie voll begreifen können. Der Vorgang ist nicht aufklärbar. Der neugierige Betrachter, der sich heraushält, der sich dem Geheimnis nicht selbst anvertrauen will, muss wirklich draußen stehen bleiben. Er wird oft meinen, der göttliche Glaube gehöre in die Klasse jener abwegigen Meinungen, deren Begründung besonders fragwürdig ist. Vielleicht meint er auch, es handle sich um Wahnvorstellungen und Wunschträume. Aber nach dem Selbstverständnis der Gemeinschaft der Gläubigen gibt es den göttlichen Glauben nur so weit und so lange, als Gott selbst den geglaubten Sachverhalt bezeugt. Das Zeugnis Gottes wird zwar den Gläubigen auch durch Boten übermittelt, durch die Verkündiger des Glaubens, die ihm diesen Glauben auch worthaft nahebringen. Aber erst dann, wenn Menschen nicht nur das Zeugnis der Boten annehmen, sondern sich vom Geist Gottes selbst bewegen und überzeugen lassen, geschieht in ihnen das Wunder des göttlichen Glaubens. Dieses Wunder ist immer und überall ganz persönlich. Keine Macht der Welt reicht aus, um es vollbringen zu können. Kein Mensch kann den göttlichen Glauben in sich selbst oder anderen Menschen machen. Mag sein Verstand auch noch so viel Wahres erkennen und sein Wille auf noch so viel Gutes ausgerichtet sein. Der göttliche Glaube ist ein von Gott völlig frei gewährtes und vom Menschen frei angenommenes Geschenk der Liebe. Er kann weder durch Argumente des Verstandes, noch durch emotionalen Willensdruck, noch durch brillante Rhetorik erzwungen werden. Ganz anders geschieht die Begegnung mit der Wahrheit, die wir hier als Wissen bezeichnen. Das Wort Wissen wird zwar im Alltag auch oft dann gebraucht, wenn man etwas fest für wahr hält, wenn man einer Sache gewiss ist, wenn man eine Sache wirklich glaubt, obwohl man sie nicht weiß. Es kommt auch häufig vor, dass gläubige Menschen ihren Glauben als Wissen bezeichnen. Sie sagen zum Beispiel, wir wissen, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist und die Welt erlöst hat und am Ende der Zeiten wiederkommen wird. Auch in der Bibel gibt es Stellen, die von einem Wissen der Gläubigen sprechen. So sagt zum Beispiel Paulus im Römerbrief, sind wir mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Hier soll jedoch klar zwischen dem Glauben und dem Wissen unterschieden werden. Daher sprechen wir jetzt vom Wissen im strengen Sinn. Dann ist zu sagen, ein Sachverhalt wird im strengen Sinn gewusst, weil er selbst unmittelbar gegenwärtig ist und von unserem Verstand begriffen wird oder sich aus einem anderen Sachverhalt durch unwiderlegliche Argumente ableiten lässt. Es genügt also nicht, dass man selbst von der Wahrheit eines Sachverhalts tief überzeugt ist. Diese subjektive Gewissheit reicht für das Wissen keineswegs aus. Viele Menschen, vielleicht die meisten, neigen zwar dazu, ihre Überzeugungen, auch wenn es sich um Glaubensüberzeugungen oder bloße Meinungen handelt, als Wissen zu betrachten. Aber zum Wissen gehört mehr als ein persönliches Überzeugtsein. Es ist auch notwendig, dass sich die Wahrheit des Sachverhalts uns wirklich unmittelbar zeigt. Als Wissende müssen wir auch grundsätzlich in der Lage sein, durch einen zwingenden Nachweis der Wahrheit und des gewussten Sachverhalts jeden vernünftigen Menschen dazu zu bringen, dass er diese Wahrheit ebenfalls weiß. Der zwingende Nachweis muss sich nach der Zugänglichkeit des Sachverhalts richten. Wenn er jedem Menschen unmittelbar zugänglich ist, genügt es, den Verstand auf die Wahrheit aufmerksam zu machen, die sich im Sachverhalt selbst zeigt. Wenn es sich dagegen um einen Sachverhalt handelt, der nur durch Argumente von anderen gewussten Wahrheiten her erreicht werden kann, muss genau geprüft werden, welches Wissen sich aus den Argumenten wirklich ergibt und wo etwa die Grenzen des Wissens verlaufen. Die Worte Glaube und Wissen sind nun, wie ich meine, für unsere Ziele zureichend erläutert. Schon aus dieser Erläuterung ergibt sich, dass der Glaube und das Wissen nie getrennt voneinander existieren können, sondern nur dann ihre jeweilige Würde erreichen, wenn sie einander begegnen und sich gegenseitig gewissermaßen begrüßen. Der Glaube muss begrüßen, dass es Wissen gibt. Und das Wissen muss umgekehrt auch, wenn es wirklich offen und weit ist, begrüßen, dass es Glauben gibt. Denn wir Menschen können das Wissen nur lernen, indem wir zunächst den Lehrern des Wissens menschlich nahe kommen und glauben. Wer lernen will, muss glauben, so sagt schon Aristoteles. Das menschliche Wissen wächst aber über den menschlichen Glauben mit der Zeit hinaus und erreicht eine eigene Würde, die über dem Niveau des menschlichen Glaubens liegt. Denn wir kommen der Wahrheit eines Sachverhalts in der unmittelbaren Begegnung näher, als wenn wir sie nur aufgrund des Zeugnisses eines anderen Menschen glauben. Aber dann kommt es zu der eigentlich spannenden Begegnung und Auseinandersetzung zwischen dem menschlichen Wissen und dem göttlichen Glauben. Hier herrscht eine eigentümliche Beziehung wechselseitiger Überlegenheit. Der göttliche Glaube ist dem menschlichen Wissen überlegen, weil er in Bereiche gelangt, die allen Geschöpfen natürlicherweise verschlossen sind und als unendlich tiefes Geheimnis der Liebe das ganze Leben der Gläubigen, ihr Tun und Leiden, durchwirkt, was man vom Wissen nicht sagen kann. Andererseits ist aber die Erkenntnisweise des Wissens der des Glaubens überlegen. Daher der dramatische Kampf, der seit Jahrhunderten, ja man kann sagen seit Jahrtausenden, immer wieder zwischen den Vertretern des göttlichen Glaubens und denen des menschlichen Wissens entbrennt. Das Wissen hat seine Stärke darin, dass ihm die Wahrheit des gewussten Sachverhalts unmittelbar gegenwärtig ist. Jeder vernünftige Zweifel wird also ausgeschlossen. Da der Glaube dies nicht bieten kann, da in ihm immer ein gewisses Dunkel verbleibt, ist der Wissende immer geneigt, den Glauben als minderwertig zu betrachten und über ihn hinaus zu gelangen. Und in der Tat kommt das Verstehen des Menschen im Glauben nie zur Ruhe. Ein ruhig gewordener Glaube, der in sich selbst feststehen wollte und nicht mehr weitergehen könnte, würde sehr bald zum Aberglauben. Auch der göttliche Glaube ist eine unvollkommene Erkenntnis, die nach mehr verlangt und die nur leben kann, wenn sie dieses Verlangen auch in irgendeiner Weise tätig vollzieht und versucht, soweit es möglich ist, über das bloße Glauben hinaus zu gelangen. Der Gläubige ist aber dennoch vom Zeugnis Gottes so tief ergriffen, dass er, solange diese Ergriffenheit andauert, seine Zustimmung nicht aufheben kann, selbst wenn sich die ganze Welt gegen ihn empört, selbst wenn der Meinungsdruck unerträglich würde, selbst wenn ihm alle sagen würden, was du glaubst, ist doch nicht plausibel, ist doch nicht mehrheitsfähig, das wird doch kein Mensch mehr heute annehmen können. Das alles kann ihn schließlich nicht beirren, solange er vom Zeugnis Gottes selbst ergriffen ist. Der geglaubte Sachverhalt zeigt sich freilich noch nicht in seiner ganzen Herrlichkeit. Und daher kann der Glaube nie in sich selbst stehen bleiben, sondern ist während dieser irdischen Wanderschaft auf die Liebe angewiesen, die ihn geheimnisvoll mit dem noch verborgenen Wissen Gottes verbindet. Die Begegnung des Glaubens und Wissens kann also im Leben des einzelnen Menschen und im Leben der ganzen Menschheit nie völlig zur Ruhe kommen. Auf der einen Seite ist es völlig ausgeschlossen, dass der göttliche Glaube dem menschlichen Wissen klar widerspricht. Der göttliche Glaube ist ja immer und überall ein Geschenk des lebendigen und wahren Gottes selbst. Von ihm lässt sich die Gemeinschaft des Glaubens Sachverhalte bezeugen, die sie vielleicht auch wissen oder vielleicht auch nicht wissen kann, aber niemals Druckgebilde, von denen sie weiß, dass sie falsch sind. Die Zustimmung der Glaubensgemeinschaft ist unbedingt, weil sie sich auf das Zeugnis Gottes verlässt, der sich nicht irren und keinen Menschen in die Irre führen kann. Sie ist auch überzeugt, dass der Glaube und das Wissen trotz der Verschiedenheit des Vollzugs von demselben Gott herkommen, der Himmel und Erde geschaffen hat. Dieser Gott, der die Wahrheit selbst ist, kann keinen unauflöslichen Widerspruch zwischen dem Geglaubten und dem Gewussten zulassen. Auf der anderen Seite ist es jedoch, solange wir in der Zeit leben, unmöglich, den göttlichen Glauben und das menschliche Wissen völlig miteinander zu verschmelzen, sodass sie nur noch eins sind. Das Verlangen nach einer solchen Verschmelzung bricht zwar immer wieder hervor, weil das Herz des Menschen nach Einheit verlangt und die Zweiheit des Glaubens und Wissens nicht auf die Dauer ertragen kann. Daher das Bestreben, das Wissen dem Glauben so einzuordnen, dass der Glaube allein die Begegnung mit der Wahrheit bestimmt oder, falls dies nicht möglich ist, dem Wissen allein die Begegnung mit der Wahrheit anzuvertrauen. Aber jede gewaltsame Unterdrückung des Wissens durch den Glauben oder des Glaubens durch das Wissen muss scheitern, weil der göttliche Glaube uns nicht zur Unterdrückung des menschlichen Wissens gegeben ist und das menschliche Wissen im Ringen um die Wahrheit doch immer neu auf Grenzen stößt, die es nicht zu überschreiten vermag. Alle Macht des Wissens reicht nicht aus, um einen Menschen, der vom Zeugnis Gottes ergriffen ist, von seinem Weg abzubringen. Es wird also immer neu auf die Langmut und Freundlichkeit und Güte der Liebe ankommen. Denn in ihr allein können sich der Glaube und das Wissen wirklich begegnen. Daher muss auch die lange Geschichte des geglückten und gescheiterten Begegnens des Glaubens und Wissens immer neu bedacht werden. Denn von keiner Epoche dieser Geschichte lässt sich sagen, dass sich in ihr nicht ereignet hat, was uns noch bewegen könnte. In jeder Epoche gibt es Bemühungen, von denen wir zu lernen haben. Fragen wir also im zweiten Teil, wie begegnete der Glaube dem Wissen in der Zeit Alberts des Großen? Auf den ersten Blick zeigt sich, dass in dieser Zeit der Glaube die Begegnung maßgeblich, aber nicht diktatorisch bestimmte. Natürlich wussten die großen christlichen Denker, dass der göttliche Glaube in den Lebenszusammenhang des menschlichen Wissens eingebunden ist und außerhalb dieses Lebenszusammenhangs überhaupt nicht reifen kann. Es konnte also nie eine völlige Diktatur des Glaubens geben, obwohl es natürlich leider, zu unserer Schande müssen wir es gestehen, Versuche einer solchen Diktatur gegeben hat, bis hin zu den Auswüchsen der Inquisition. Der Glaube konnte aber doch nichts behaupten, zumindest nicht auf die Dauer diese Behauptung durchhalten, wenn jeder vernünftige Mensch wissen konnte, dass diese Behauptung absurd war. Tertullian hatte zwar im Blick auf das Elend und die Erbärmlichkeit der Menschheit Jesu den Satz geprägt, Credo via ineptum est. Ich glaube es, weil es ungehörig ist. Aber das bedeutet nicht, dass der Glaube etwas behaupten kann, was dem Wissen unmittelbar widerspricht. Der Glaube muss jedoch nach Tertullian auch gegenüber den geläufigen Meinungen und Wahrscheinlichkeitsberechnungen die Wahrheit bezeugen. Und da kann es durchaus zu Anstößen kommen. Und da kann es durchaus sein, dass man meint, etwas, was geglaubt wird, sei absurd. Aber ein wirklich absurdes kann nicht geglaubt werden. Augustinus wusste, wie wenige christliche Denker, dass der Glaube nur in der Begegnung mit dem Wissen leben kann. Er fasste sein Programm in den beiden Sätzen zusammen. Intellige ut credas, crede ut intelligas. Verstehe, um zu glauben, aber glaube, um zu verstehen. Der Glaube sollte also nicht nur um sich selbst kreisen, so als könnte er sich selbst genügen. Er sollte aus dem Verstehen herauswachsen und wieder auf ein höheres Verstehen zukommen. Das zweite Verstehen war bei Augustinus die Erleuchtung des Heiligen Geistes, die die geglaubten Sachverhalte immer klarer in ihrer Einheit, ihrer Wahrheit und ihrer Güte, in ihrer ganzen Herrlichkeit zeigte. Sie sollte nur den Gläubigen geschenkt werden, die in tiefem Gehorsam, in Demut den steilen Weg der Liebe gehen. In ähnlicher Weise verstand Anselm von Canterbury die Begegnung des Glaubens und Wissens. Auch nach ihm ist es unbedingt notwendig, dass der Mensch durch das Hören der Verkündigung ein gewisses Verstehen erreicht, um dann durch die Gnade zum Glauben zu gelangen. Alles Verstehen des Menschen genügt nicht, um diesen Glauben zu machen. Die Gnade muss den Glauben schenken, aber dieser Glaube darf dann nicht stehen bleiben. Er muss seinerseits über sich selbst hinausgehen in der Kraft des Geistes, um wirklich leben zu können. So lautet der berühmte Leitsatz Anselms von Canterbury, Credo ut intelligam, ich glaube, um zu verstehen. Ich glaube also nicht, um zu glauben, sondern um weiter über den Glauben hinaus zu gelangen in eine neue Schau der Dinge, die dem Wissen sehr ähnlich ist. Das Glaubensverständnis, das Anselm anstrebte, der Intellectus Fidei, ist ein neues Wissen, das nicht mit dem Wissen unseres Alltags verglichen werden kann oder gleichgesetzt, mit ihm gleichgesetzt werden kann, denn es kommt vom Glauben her und bleibt auch in einer verborgenen Weise von ihm abhängig, aber es liegt doch schon in einem anderen Bereich, es liegt irgendwie schon über dem Glauben. Der Mensch, der in diesem Sinn in der Kraft des Geistes sich selbst überstiegen hat und wissend geworden ist, durchschaut bereits, dass das Geglaubte wahr sein muss. Er gewinnt Eine Erfahrung? Darüber, was die Liebe zu tun hat, was in der Liebe notwendig ist. Es ist nicht eine triviale Notwendigkeit, sondern es ist die Notwendigkeit der Liebe, die in dieser Schau aufgeht. Daher gibt es in dieser Schau auch Beweise für die höchsten Geheimnisse des Glaubens, für das Geheimnis der Dreieinigkeit Gottes, die nicht nur sogenannte Konvenienzgründe angeben, sondern die zwingend sein sollen, allerdings eben nur zwingend in diesem hohen Raum, in dem die Liebe die einzig herrschende Macht ist. Unter dem Einfluss Anselms von Canterbury war das 12. Jahrhundert weithin ein Jahrhundert des Überstiegs vom Glauben zum verstehenden Glaubenswissen. Man unterschied natürlich zwischen Glauben und Wissen, aber die Grenzen waren sehr fließend und außerordentlich durchlässig. Das Wort Scientia, Wissen, konnte im 12. Jahrhundert durchaus das höchste an Glaubenswissen bezeichnen, was natürlich außerhalb des Glaubens überhaupt nicht erreicht werden kann. Es gab nur sehr wenige Denker, zum Beispiel Petrus Abeilard, die unter dem schon beginnenden Einfluss des Aristoteles eine genauere Abgrenzung der Bereiche des Glaubens und des Wissens forderten und ein Begreifen der höchsten Geheimnisse des Glaubens ganz entschieden ablehnten. Im 13. Jahrhundert nahmen viele Theologen mit Augustinus und Anselm von Canterbury an, dass es durchaus möglich sei, etwas zugleich zu glauben und zu wissen. Zum Beispiel Alexander von Hales und Bonaventura fassten das Zusammensein des Glaubens und Wissens in dieser Weise auf, dass man gleichzeitig etwas glauben und wissen könne. Es war Albert der Große, der einer neuen Begegnung des Glaubens und Wissens den Weg öffnete. Ungeachtet aller Gefahren ließ er sich kühn auf Aristoteles ein. Er bemühte sich nicht, einige seiner Schriften zu lesen, sondern er unternahm es, sie mit seiner ganzen gewaltigen Kraft zu kommentieren. Und dabei war ja noch nicht klar zu erkennen, ob eine Begegnung des christlichen Glaubens mit dem aristotelischen Wissen notwendig oder gar fruchtbar sein konnte. Viele Theologen winkten entsetzt ab und hielten ein solches Unternehmen von vornherein für verfehlt. Und tatsächlich gab es ja auch eine ganze Reihe von Denkern im 13. Jahrhundert, die sich durch Aristoteles vom christlichen Glauben abbringen ließen. Mehrere Päpste tritten daher mit Verboten ein. Albert, der Große, der Weitblickende, ließ sich aber auch dadurch nicht beirren. Seine geniale Tat, die ihm unsägliche Mühen gekostet hat, war die Wegbereitung eines christlichen Aristotelismus. Und hier beginnt, wie mir scheint, doch eine ganz neue Art der Begegnung des Glaubens und Wissens, wie sie zuvor unbekannt war. Der Glaube sollte der Wahrheit des aristotelischen Wissens völlig unbefangen begegnen. Er sollte auch imstande sein, die Natur so zu sehen, wie sie sich der Erfahrung anbot, deshalb die gewaltigen Anstrengungen, die einzigartigen des Albertus Magnus im Bereich der Naturforschung, wo er zwischen dem 5. und dem 15. Jahrhundert sicherlich der allergrößte gewesen ist. Aber der Glaube sollte dabei in all diesem Forschen nach der Wahrheit der Natur doch seine ursprüngliche Würde voll bewahren. Und auch gegenüber dem Denker, den man damals als den Philosophen schlechthin bezeichnete, gegenüber Aristoteles, die Wahrheit der Offenbarung bezeugen. Es war eine ungeheuer kühne, gefährliche Begegnung. Noch nie zuvor war etwas derartiges unternommen worden. Albert der Große hat hier einen Durchbruch erzielt und erst die Synthese seines großen Schülers Thomas möglich gemacht. Daher betonte Albert einerseits die Würde des Glaubens, andererseits aber auch die Würde des Wissens. Der Glaube ist eine theologische Tugend. Er betonte den theologischen Charakter des Glaubens. Der Träger des Glaubens ist für ihn der Intellectus affectivus. Er versteht darunter den Verstand, sofern der Ursprung der Zustimmung des Verstandes der Wille ist. Diese Formulierung Intellectus affectivus ist natürlich schon irgendwie paradox und wurde auch von seinem Schüler Thomas nicht übernommen. Aber es ging Albert darum, nicht einen rein spekulativen Verstand als den Träger des Glaubens zu denken. Er versuchte einen mittleren Weg zwischen den Magistern Wilhelm von Auxerre und Philipp dem Kanzler einerseits und den Franziskanern andererseits zu gehen. Der Glaube in seiner Sicht ist nur dort möglich, wo der Verstand nicht nur auf das Wahre, sondern auch auf das Gute bezogen ist. Ein Verstand mit Herz, sozusagen, ist dieser Intellectus affectivus, die ganze Emotionalität, der ganze Reichtum der Liebe sollte hier auch wenigstens einwirken dürfen. Daher betont Albert auch, dass die Theologie nicht nur eine spekulative Wissenschaft, sondern eine betont affektive und praktische Wissenschaft ist. Es war ihm freilich klar, dass der affektive Verstand des Glaubens niemals gewiss werden kann, wenn der Mensch nicht von Gott selbst das Licht dieses Glaubens empfängt. Er schrieb ausdrücklich, der Gläubige entnimmt seine Gewissheit nicht den Prinzipien der Vernunft, sondern dem Licht, das der ersten Wahrheit ähnlich ist, das einfach ist und gleichsam das Auge zum Schauen der ersten Wahrheit öffnet. Es ist das Licht der Gnade, das bei Albert aber keineswegs bloß in das Unbewusste hinein verlegt wird, sondern es ist ein wirklich erfahrbares Licht, was die Wahrheit des Glaubens annehmbar macht und die Zustimmung auch in vernünftiger Weise ermöglicht. Die eigentliche Glaubenszustimmung ist nach Albert ein Charisma des Heiligen Geistes, die durch das sich verströmende Glaubenslicht ermöglicht wird und keineswegs mit den vielen Überlegungen gleichzusetzen ist, die zur Vorbereitung des Glaubens notwendig sind. Hier wird plötzlich alles ganz und gar einfach und gelassen. Bei der Frage, nach der Möglichkeit des Zusammenseins oder der Begegnung des Glaubens und Wissens hält sich Albert der Große in seinem Sentenzenkommentar anscheinend ganz an die aus der Franziskanertheologie bekannte Tradition, kommt aber letztlich doch zu anderen Ergebnissen. Er muss auch zu anderen Ergebnissen kommen, denn er unterscheidet nun viel klarer als die Theologie vor ihm, mit Ausnahme vielleicht von Petrus Abeilard es getan hatte, zwischen dem Glauben und dem Wissen. Der Glaube und das Wissen können zwar zugleich bestehen, aber nur, wenn sie verschiedene Gesichtspunkte betreffen. Im Blick auf ein und dasselbe und in der völlig selben Hinsicht können sie nicht zugleich sein. Hier wird eine klare Unterscheidung zwischen dem Glauben und dem Wissen sichtbar. Man macht Albert freilich den Vorwurf, er sei in der Trennung von Glauben und Wissen noch nicht weit genug gegangen. So schreibt etwa Karl Fekes. So erfreulich der Durchbruch Alberts ist, so will mir doch scheinen, als wenn er nicht ganz bis zur absoluten thomistischen Unverträglichkeit von Glauben und Wissen in der gleichen Sache sich durchgerungen habe, vielmehr in geschickter Weise durch Unter- und Überordnung des sachlich nebeneinanderstehenden zum gleichen Ziel gelangt. Aber es ist natürlich die Frage, ob es wirklich zum Nachteil Alberts ausschlagen muss, wenn er nicht bis zur absoluten thomistischen Unverträglichkeit von Glauben und Wissen durchgedrungen ist. Denn eine solche absolute Unverträglichkeit scheint ja nun doch der Einheit des Menschseins zu widersprechen. Es ist fraglich, ob dies die Meinung des Thomas selbst ist. Thomas hat sicherlich den Unterschied zwischen dem Glauben und dem Wissen noch stärker betont als Albert. Albert, der im Ganzen noch sehr viel stärker vom Neuplatonismus bestimmt war, wollte immer doch auch eine gewisse Einheit in der Unterscheidung wahren. Es kam niemals zu einer völligen Trennung von Glauben und Wissen, geschweige denn zu einer absoluten Unverträglichkeit. Im Ganzen gesehen ist offenkundig, dass Albert die philosophische Erkenntnis, also das Wissen, in Bezug auf die Gottesfrage stärker einschränkt, als es die Tradition vor ihm getan hat. Und das eigentliche Wissen über Gott, das dem Menschen möglich ist, auf Glauben und Offenbarung zurückführt. Er bleibt also im Bereich jener Begegnung des Glaubens und Wissens, die maßgeblich, liebevoll, freundlich vom Glauben bestimmt wird, die aber dem Wissen sein Recht zu wahren versucht. Im dritten Teil, den ich hier nur in verkürzter Form noch Ihnen zumuten möchte, soll sichtbar werden, dass die Begegnung des Glaubens und Wissens in unserer Zeit nicht mehr in ganz genau derselben Weise geschehen kann, wie in der Zeit Alberts des Großen, dass wir aber dennoch von ihm ganz wesentliche und wichtige Belehrungen empfangen dürfen. Die Reformation mit ihrer unbedingten Überordnung des Glaubens über die verdorbene Vernunft, mit ihrer Kreuzestheologie, die anscheinend eine Koexistenz von Vernunft und Glaube unmöglich machte, hat die gesamte Gesprächslage verändert. Die Aufklärung hat im Gegenzug zur Reformation die Alleinherrschaft der Vernunft proklamiert. Bei Kant erreicht die Aufklärung ihren Höhepunkt, aber er ist zugleich auch der Vollender und Überwinder der Aufklärung. Mit der Kritik der reinen Vernunft sollen der Vernunft Schranken gesetzt werden, um Platz für den Glauben zu gewinnen. Die Vernunft soll nur noch über Wahrheiten verfügen, die aus der Erfahrung gewonnen werden. Die negative Stellung zur Offenbarung erscheint also ebenso ausweglos wie die positive. Kant bestimmt den Glauben als ein subjektiv zureichendes und zugleich objektiv unzureichendes für Wahrhalten und sagt vom Wissen allein, es sei sowohl subjektiv als auch objektiv zureichend. Damit ist der Weg gezeichnet, dass nun bei aller Kritik an den Exzessen der Aufklärung doch das Wissen immer mehr den Primat erhält. Hegels Schrift Glauben und Wissen ist in anderer Art wiederum eine Auseinandersetzung mit dem Sieg der Aufklärung und seinen Folgen. Er fragt besorgt, ob die Siegerin Vernunft nicht eben das Schicksal erfuhr, welches die siegende Stärke barbarischer Nationen gegen die unterliegende Schwäche gebildeter zu haben pflegt, der äußeren Herrschaft nach die Oberhand zu behalten, dem Geist nach aber dem Überwundenen zu erliegen. Und Hegel ist überzeugt, dass der gloriose Sieg, den die aufklärende Vernunft über das, was sie nach dem geringen Maß ihres religiösen Begreifens als Glauben sich entgegengesetzt betrachtete, davongetragen hat, bei Lichte besehen, kein anderer ist, als dass weder das Positive, mit dem sie sich zu kämpfen machte, Religion, noch dass sie, die gesiegt hat, Vernunft blieb und die Geburt, welche auf diesen Leichnamen triumphierend als das gemeinschaftliche, beide vereinigende Kind des Friedens schwebt, ebenso wenig von Vernunft als echtem Glauben an sich hat. Hegel beurteilt also den Sieg der Aufklärung als einen sehr zwiespältigen, ja, man wird wohl sagen müssen, als einen vorwiegend negativen Vorgang. Er meint, dass in der letzten Konsequenz der Aufklärung die Vernunft sich dem Absoluten entgegengesetzt und gegen das Absolute hin verschlossen hat. Die von Hegel durchschaute Tragik der Aufklärung besteht also in einer Vernunft, die ein Höheres über sich erkennt, aus dem sie sich ausschließt. Und gerade diesen Ausschluss will er nun durch eine neue Konzeption beseitigen, indem er den Glauben in das absolute Wissen hinein aufhebt, indem er auch die ganze Negativität der Wirklichkeit in Gott selbst hineinträgt. Es gehört also für ihn zum Grundgesetz des Denkens, dass die jeweils gegenwärtige Welt, Gestalt des Geistes, alle in der Geschichte als früher erscheinenden Stufen in sich begreift, die Aufhebung des Glaubens in das absolute Wissen hinein soll die endgültige Rettung bedeuten. Aber es bedeutet natürlich nicht die endgültige Rettung. Franz Rosenzweig hat im Stern der Erlösung geschrieben, dass es zwar immer wieder einmal scheint, Friede zwischen den beiden feindlichen Mächten, nämlich dem Glauben und dem Wissen, sei geschlossen, indem es aufgrund einer reinlichen Scheidung der beiderseitigen Ansprüche zu einem Ausgleich komme, sei es in der Weise, dass die Philosophie in ihrem Arsenal die Schlüssel zu besitzen meinte, vor denen die Geheimnisse der Offenbarung sich auftaten, aber in den beiden Fällen ließ die Philosophie die Offenbarung für Wahrheit gelten, im einen für eine ihr unzugängliche, im anderen für eine von ihr bestätigte Wahrheit. Aber beide Lösungen genügten nie für lange. Gegen die erste erhob sich stets sehr bald der Stolz der Philosophie, die es nicht ertragen konnte, ein Tor als verschlossen anzuerkennen. Gegen die zweite Lösung aber musste umgekehrt der Glaube aufbegehren, dem es nicht genügen konnte, so im Vorbeigehen von der Philosophie als eine Wahrheit unter anderen erkannt zu werden. Die Auseinandersetzung zwischen dem Glauben und dem Wissen geht also auch in unserer Zeit unvermindert weiter. Ich will nur noch ein Konzept hier kurz vorstellen, das ein sehr bedeutendes ist, in dem hier ein gläubiger Christ sich ganz und gar in ähnlicher Weise wie Albert der Große der Naturwissenschaft geöffnet hat. Théard de Chardin sieht das Hauptproblem einer Begegnung des Glaubens und Wissens darin, dass der Glaube sich in der Neuzeit allzu sehr in dem Wissen gegenüber verschlossen hat und dass dadurch für den Vertreter der Wissenschaft, der gläubig sein will, die größten Schwierigkeiten entstehen. Er will nun den Nachweis erbringen, ohne auf eine wissenschaftlich nachprüfbare Methode zu verzichten, zu zeigen, dass Wissenschaft und Glaube in einem und demselben Punkt zusammentreffen. Der dichterisch-mystische Ton, die platonische Ausdrucksweise Théards machen es oft äußerst schwer, ihm zu folgen, aber man kann doch diesem Ringen nicht unbeteiligt gegenüberstehen. Es ist, wie mir scheint, der bedeutendste Versuch einer neuen Begegnung zwischen dem Glauben in einer vollen, universalen, ursprünglichen Größe und dem Wissen. Es ist für Théard ein gewaltiger Prozess sichtbar, der von den undifferenzierten Atomen bis schließlich zum Phänomen Christus von unten nach oben verläuft, bis zu dem Augenblick, in dem Gott selbst diesen ganzen ungeheuren Vorgang in seine Herrlichkeit aufnimmt. Hier durchdringen sich die Dimensionen des Göttlichen und des Geschaffenen. Es gibt hier zweifellos vieles, was fragwürdig ist, aber insgesamt ein grandioser Versuch einer Versöhnung, der es verdient, weitergeführt zu werden. Wer wirklich in unserer Gegenwart lebt, kann die Augen nicht davor verschließen, dass unser Verstehen des Wahren und unser Wollen des Guten unheilvoll auseinanderklaffen. Und dies hat damit zu tun, dass uns die Begegnung des Glaubens und Wissens nicht gelingen will. Dies zeigt sich vor allem im Zwiespalt zwischen der Wahrheit der Theorie und der Güte der Praxis. Einen solchen Zwiespalt hat es natürlich immer mehr oder weniger in allen Zeiten gegeben. Es gibt daher in der Geschichte der Menschheit unzählige Aufrufe, das Verstehen des Wahren mit dem Wollen und Tun des Guten übereinstimmen zu lassen. Denken wir nur an den Satz, den Jesus im Matthäus-Evangelium sagt: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Unser Zeitalter ist aber in besonderer Weise, wie mir scheint, dadurch bedroht, dass einer gewaltig entwickelten Theorie, also einer ungeheuer aufgeblähten Wissenschaft, nicht eine entsprechende Praxis des Guten verbunden ist. Die Theorie kann vollkommen wahr sein und allen Versuchen, sie als falsch zu erweisen, erfolgreich widerstehen. Und dennoch hat sie als solche nicht die Kraft, den Menschen, der versagt hat und schuldig geworden ist, auf den Weg zu bringen, auf dem er der Wahrheit frei entsprechen und das Gute tun kann. Eine solche Verbindung des Wahren, des Guten vermag nur der Glaube zu vollbringen, der in Liebe tätig ist. Die gegenwärtigen Auseinandersetzungen um eine neue Verbindung zwischen Theorie und Praxis bringen die seltsamsten Ergebnisse hervor. Viele Theoretiker sind aller Theorie überdrüssig und vertreten mit Nachdruck den Primat der Praxis. Aber die stärkste theoretische Betonung dieses Primats kann doch niemals eine gute Praxis herbeizwingen. Die Grenzen des theoretischen Verstehens der Wahrheit werden immer deutlicher sichtbar, vor allem dann, wenn man als wahre Theorie nur noch eine mathematisch, naturwissenschaftlich formulierbare Theorie anerkennt und einen gewissen Monopolanspruch für diese Art von Wissen erhebt, wobei der Glaube dann mehr oder weniger als unverbindliche Meinung oder gar als Aberglaube abgetan wird. Eine echte Begegnung des Glaubens und Wissens kann nur in der Liebe geschehen. Karl Friedrich von Weizsäcker schreibt in seinem Buch Der Garten des Menschlichen: Man kann das Problem der Moral, also des guten Tuns, auf eine Formel bringen, wegen derer Simplizität man sich als Intellektueller normalerweise schämen würde. Letzter Grund der Möglichkeit des menschlichen Zusammenlebens ist die Liebe und nicht die Moral. Damit ist nichts gegen die Moral als solche gesagt, aber eine lieblose Moral, die nur das menschliche Wollen anspricht, kann uns nicht zur Menschlichkeit befreien. Ein kurzschlüssiger Vertrag zwischen dem Wissen und der Moral, der den Glauben beiseite lässt, kann uns nicht helfen. Denn eine solche glaubens- und lieblose Moral führt letzten Endes doch in den Selbsthass, in den Hass gegen die anderen, weil ja kein Mensch allen Ansprüchen einer lieblosen Moral völlig entsprechen kann. Es zeigt sich, wie mir scheint, eine gewisse Konvergenz zwischen dem, was der Glaube über die Liebe sagt und dem, was eine Wissenschaft, die über ihre Grenzen hinausdenkt, erahnen, wenn auch nicht mit ihren Mitteln beweisen kann. Der Freiburger Biologe Carsten Bresch schreibt am Ende seines Buches Zwischenstufe Leben in einer nachwissenschaftlichen Betrachtung, dass nur die Liebe uns retten kann. Mehr Liebe zur Menschheit braucht der Mensch, mehr Bereitschaft, sich in die Lage des anderen zu versetzen, mehr Barmherzigkeit für die Hilfsbedürftigen, mehr Solidarität mit den Schwachen, mehr Verantwortung jedes Einzelnen für das Ganze. Das allein ist der Weg. Der Glaube wird dem hinzufügen, dass eine bloße Menschenliebe natürlich nicht genügt, sondern nur jene Liebe, die sich von Gott her uns zuneigt und uns einbezieht, jene Liebe, von der es heißt, sie ist langmütig, sie ist gütig, sie ist nicht eifersüchtig, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht unschicklich, sucht nicht ihren Vorteil, sie lässt sich nicht herausfordern und trägt das Böse nicht nach, sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich mit der Wahrheit, sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allen Stand. Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende. Verzückte Rede verstummt. Wissen vergeht. Denn unser Wissen ist unvollkommen. Unsere prophetische Rede ist unvollkommen. Wenn aber die Vollendung kommt, vergeht das Unvollkommene. Jetzt schauen wir in einem Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich ganz erkennen, so wie ich ganz erkannt bin. Also bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Am größten unter ihnen ist die Liebe. Ich danke Ihnen.